Offenbarung, Kapitel 3, von Vers 7 an bis 13, die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Sondern sind wir ja bereits bei der sechsten Gemeinde, die von Jesus seinen persönlichen Brief erhalten hat. Und vielleicht haben sich einige von euch gewundert, dass ich bei den Briefen an die sieben Gemeinden nie auf die Kirchengeschichte Bezug genommen habe. Es gibt nämlich Leute, die in den sieben Briefen sieben Perioden der Kirchengeschichte sehen. Das ist leider gerade in unseren Kreisen sehr verbreitet. Der Brief an die Epheser würde die Kirche in der Apostelzeit charakterisieren. Smyrna, die Kirche bis zur konstantinischen Wende, 313 nach Christus. Und die Gemeinde in Philadelphia, mit der wir uns heute beschäftigen, würde die Erweckung zu Beginn des 19. Jahrhunderts charakterisieren. Und so weiter. Jede Gemeinde wird dann irgendeiner kirchengeschichtlichen Periode zugeteilt. Ich muss es ganz offen sagen, ich halte von dieser Art der Auslegung überhaupt nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man beim Lesen dieser Briefe auf eine solche Idee kommen kann. Jemand wollte mir das einmal so erklären. Er behauptete, dass zur Zeit der Offenbarung, als die Briefe den Gemeinden geschrieben wurden, diese Gemeinden gar nicht mehr existierten. Deshalb sei es naheliegend, dass man sie typologisch auf die Kirchengeschichte deuten müsste. Ich musste diesem Mann dann darüber informieren, dass diese Gemeinden nachweislich existierten, als die Offenbarung geschrieben wurde. Es gibt nämlich auch noch Briefe, die an diese Gemeinden gegangen sind, die von späteren, also Leuten, die später gelebt haben, apostolische Väter, haben an diese Gemeinden geschrieben. Mir ist auch nicht klar, was an dieser Art der Auslegung hilfreich sein soll. Vielleicht ist es spannend. Aber die Kirchengeschichte und auch die Perioden der Kirchengeschichte sind auch in sich viel vielfältiger, als dass man so jetzt eine Gemeinde über eine ganze Zeit praktisch als Charakteristikum nehmen könnte. Ich weiß nicht, was das soll und was das helfen soll. Ich meine, dass diese verschiedenen Gemeinden mit ihren Stärken und Schwächen nebeneinander lebten, zur selben Zeit, so wie heute. Denn auch heute haben wir ganz verschiedene Gemeinden mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und da müssen wir halt dann sehen, was allenfalls für unsere Gemeinde gelten soll oder nicht. Aber nun wollen wir uns mit der Gemeinde in Philadelphia beschäftigen. Ich wollte das nur noch sagen, nicht, dass man denkt, man würde etwas falsch machen. Aber wer sich genau noch interessiert an dieser Kirchengeschichte, kann mich dann gerne ansprechen, oder den Andreas Simon natürlich auch. Der kann noch besser Bescheid geben als ich. Also wir sind jetzt nun hier in Philadelphia. Wir sehen, nächstes Mal kommen wir dann noch zu Laodicea. Es ist vermutlich die Gemeinde in Philadelphia, mit der wir uns selber am liebsten in Verbindung bringen. Sie wird nämlich nicht getadelt, und das spricht uns natürlich sehr an. Diese Gemeinde hatte wenig Kraft. Es gab dort vermutlich wenig sichtbaren Erfolg. Das passt doch so perfekt zu uns. Doch wollen wir zuerst einmal genau hinhören, bevor wir uns dieses Lob von Jesus zu eigen machen. Zuerst wies Jesus die Gemeinde darauf hin, dass er heilig ist. Er ist der, der ohne Sünde ist und uns sündige Menschen deshalb heilig machen kann. Durch sein Tod am Kreuz schuf er die Voraussetzung, dass wir selber zu heiligen Menschen werden. Also heilig, dass das noch klar ist, heilig sind nicht die, die von irgendeiner Kirche heilig gesprochen werden. Heilig sind die Menschen, die an Jesus glauben und die von der Sünde befreit wurden durch das Opfer Jesu. Die werden in der Bibel als Heilige bezeichnet. Da gibt es keine Forschung über, ob man schon ein Wunder mal gemacht hat oder erlebt oder weiß ich was. Heilig ist, wer Jesus lieb hat und ihm nachfolgt. So ist die Sprache der Bibel und so wollen wir das auch verstehen. Jesus kann uns zu heiligen Menschen machen. Folgendes sagte er zu Johannes: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen, und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen. Jesus ist also nicht nur heilig, sondern auch sein Wort ist wahr. Diese Gemeinde, die sich dadurch auszeichnete, dass sie diesem Wort vertraute, soll wissen, dass das Wort von einem heiligen Gott kommt und dass dieses Wort wahr ist. Auf das, worauf sie sich abstützen, ist zuverlässig. Dieses Wort hat ewigen Bestand, weil es eben die Wahrheit ist. Aber noch ein Punkt war für diese Gemeinde sehr hilfreich und ermutigend. Jesus machte sie darauf aufmerksam, dass er den Schlüssel Davids besitzt. Schlüssel sind ja ein Bild für Macht. Je größer ein Schlüsselbund ist, je mehr denkt man, der hat an vielen Orten Zugang. Der hat vielleicht viele Häuser, oder wenn man natürlich blöffen will, kann man an jede Tür ein anderes Schloss machen, hat man auch einen großen Schlüsselbund. Aber ein Schlüssel haben ist ein Zeichen für Macht, für Zugang zu etwas zu bekommen. Wer den passenden Schlüssel hat, kann Türen öffnen und schließen, so wie es ihm gefällt. Und als sich Jesus dem Johannes vorstellte, sagte er: Ich war tot, aber jetzt habe ich in alle Ewigkeit Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus den Tod besiegte und er uns aus dem Totenreich ins Leben führen kann. Nur Jesus kann das. Nur er ist aus dem Totenreich zurückgekommen. Nur er kann die Macht des Todes und des Totenreichs brechen, weil er den Schlüssel hat. Aber Jesus sprach gegenüber der Gemeinde in Philadelphia vom Schlüssel Davids, der den Schlüssel Davids hat. Damit könnte er der Gemeinde angedeutet haben, dass sich seine Macht nicht nur auf das Totenreich beschränkt, also auf das Leben nach dem Tod, sondern seine Macht großen Einfluss auf das Leben der Gläubigen in dieser sichtbaren Welt hat. Ein Hinweis auf diesen Schlüssel Davids finden wir im Buch Jesaja. Dort heißt es über Eliakim: Ich werde ihm den Schlüssel zum Palast der Nachkommen Davids übergeben. Wenn er die Türen öffnet, kann keiner sie zuschließen. Wenn er zuschließt, kann keiner sie öffnen. Genauso ist es bei Jesus bis heute. Wenn er eine Tür öffnet, ist sie offen. Und wenn er sie zuschließt, dann bleibt sie geschlossen. Niemand in dieser Welt kann sich ihm widersetzen. Niemand sonst besitzt diesen Schlüssel und hat diese Macht. Jesus verdeutlicht dadurch dieser kraftlosen Gemeinde, dass die Kraft bei ihm ist. Nicht sie müssen stark sein, er ist stark. Das finde ich wunderbar. Dieser schwachen Gemeinde macht er mit seinen Vorstellungen deutlich, dass er stark ist. Er hat die Macht, er hat die Kraft, er ist stärker als irgendetwas anderes. Er führt ihnen vor Augen, was er einmal Paulus antwortete, als dieser Jesus darum bat, dass er ihm eine Schwäche wegnimmt. Und Jesus sagte zu ihm, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und diese Gemeinde soll wissen, nicht wir müssen stark sein, wir sind schwach. Jesus ist stark. Was nun diese Gemeinde so sympathisch macht, ist die Tatsache, dass sie eine kleine Kraft hat. Wie können wir uns darin schnell finden? Jedenfalls fühle ich mich selbst eher ohnmächtig statt mächtig, eher kraftlos als kräftig. Wer kann schon von sich sagen, dass er viel Kraft im Reich Gottes besitzt? Es konnte sogar sein, dass man damals etwas mitleidig auf die Christen in Philadelphia heruntersah. Und zwar nicht nur Außenstehende, vielleicht sogar andere Christen aus anderen Gemeinden, denen es äußerlich besser ging. Diese Kraftlosigkeit konnte auch zum Problem der Christen in Philadelphia geworden sein. Sie fragten sich vielleicht, ob mit ihnen etwas nicht stimmt, wenn sie nicht mehr Kraft hätten. Ob sie den Glauben richtig verstanden hätten. Warum sie nicht mehr Kraft verspürten. Und da mag dieser Brief von Jesus für sie sehr tröstlich gewesen sein, wenn er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Diese Christen hatten in den Augen von Jesus mit der kleinen Kraft, die sie besaßen, das Wesentliche getan. Sie saßen nicht einfach da und jammerten vor lauter Selbstmitleid über ihre wenige Kraft. Sie orientierten sich im täglichen Leben am Wort Gottes. Sie befolgten die Anweisungen und Lehren der Bibel, so wie es von den ersten Christen in Jerusalem überliefert wurde. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Also sie blieben in dieser Lehre, das zeichnet Gemeinde aus, im Wort Gottes zu bleiben. Das war bei dieser Gemeinde genauso. Sie waren Täter des Wortes. Wie Jakobus uns auch auffordert, es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Die Gemeinde in Philadelphia hat sich nicht selber betrogen. Sie hatten sich an dieses Wort gehalten, sie hatten das ernst genommen. Genau das taten sie. Und wir können daraus eine ganz wichtige Schlussfolgerung ziehen, nämlich, und wenn ihr nichts behalten könnt von dieser ganzen Predigt, dann müsst ihr jetzt diese Schlussfolgerung behalten. Wir benötigen keine große Kraft, um Jesus treu zu sein. Wir benötigen keine große Kraft, um Jesus treu zu sein. Es braucht keine große Kraft, um das Wort Gottes, seine Anweisungen und Ordnungen in die Tat umzusetzen. Es stimmt eben, was Jesus sagte. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und jetzt, denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. Es braucht keine große Kraft, um so zu leben, dass es Gott gefällt. Die Christen in Philadelphia hatten keine große Kraft, aber in ihrer Schwachheit hielten sie sich an das Wort Gottes. Vielleicht schrien sie manchmal wie der Psalmschreiber, der sich kraftlos fühlte und trotz seiner Schwachheit und Kraftlosigkeit zu Gott sagte, dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Das ist Glaube. Das ist Glaube der Schwachen. Nicht die meinen, dass sie durch große Wunder beweisen müssen, wie gottgefällig sie sind, sondern die, die, wenn es ihnen schlecht geht, noch sagen, dennoch gehöre ich zu dir. Das geht noch weiter. Er sagt, auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich, du bleibst mir für immer. Selbst wenn ich ganz zugrunde gehe. Das ist Glaube. Sie hielten sich so in ihrer ganzen Schwachheit an Jesus fest. Sie hielten aber nicht nur an Gottes Ordnungen fest, sie standen öffentlich zu ihrem Glauben an Jesus. Sie hielten es offensichtlich mit dem Apostel Paulus, der nach Rom schrieb, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Paulus schämte sich nicht über die Botschaft von Jesus Christus. Er war bereit, zu diesem Namen zu stehen, wie eben die Christen in Philadelphia. Du hast dich unerschrocken, sagte Jesus zu ihnen, zu meinem Namen bekannt. Das konnte übrigens damals sehr schwierig sein. Paulus erzählte einmal, wie er, als er noch nicht Christ war, gegen die Christen vorgegangen war. Das vergessen wir vielleicht manchmal, was Paulus vorher für einer war. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Das unerschrockene Bekennen des Namens von Jesus hatte diese Christen vermutlich etwas gekostet in Philadelphia. Und wie Jesus es antönte, könnte diese Gemeinde tatsächlich, wie übrigens auch die Gemeinde in Smyrna, unter dem Einfluss der Juden gelitten haben. Denn Jesus sagte, ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Also es sind Juden, aber keine wahren Juden. Warum? Weil sie den Messias ablehnen. Jesus sprach hier von der Synagoge des Satans und damit meinte er die Juden, aber das bedeutet jedoch nicht, dass in dieser Synagoge Satanismus betrieben wurde. Das wäre eine völlig falsche Interpretation. Es ging nicht um Satanismus. Aber es bedeutet, dass diese Juden gegen Jesus kämpften, sich gegen die Gemeinde aufbäumten, sie verfolgten und sich somit unbewusst in den Dienst des Teufels stellten. Jesus sagte sogar einmal zu Petrus, als er ihn vom Weg zum Kreuz abhalten wollte, geh weg von mir, Satan. Er bezeichnet Petrus als Satan. Da merken wir, da geht es nicht um Satanismus, sondern da geht es darum, dass sich jemand gegen den Plan Gottes entgegenstellt. Du willst mich zu Fall bringen, sagt er zu Petrus. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Aber wie es scheint, sagte Jesus, dass von den Juden in Philadelphia einige erkennen werden, dass diese Christen den wahren Gott verehren. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Vielleicht ist es das, was Jesus mit der offenen Tür andeutet. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Diese Christen, die eine kleine Kraft hatten, werden doch erleben, dass Menschen durch sie zum Glauben an Jesus kommen. Das könnte ein Hinweis sein auf die offene Tür, dass sogar Juden zum Glauben kommen, die ihnen feindlich gesinnt waren vorher. Die offene Tür kann zugleich bedeuten, dass Jesus ihnen in besonderer Weise zugetan ist, denn wer ganz Gott zugewandt lebt, wie diese Christen, dem wird sich auch Gott zuwenden. Jakobus sagte einmal, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Oder so, wie Jesus selbst sich einmal als Türe bezeichnete, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Diese offene Türe könnte also bedeuten, dass diese Christen von Jesus mit allem versorgt werden, was sie für ein Leben brauchen, das Gott gefällt. Sie haben keinen Mangel. Sie können auf guten Weiden abgrasen, was immer sie brauchen. Die Türe zu Gott ist immer offen und der Eintritt ist jederzeit möglich. Mit kleiner Kraft kann man sogar Großes erreichen. Das werden diese Christen erfahren, denn nicht sie müssen stark sein. Sie haben ja einen starken Herrn, der Türen auf- und zuschließt und niemand kann etwas daran ändern. Wenn wir als Christen in den kleinen Dingen treu sind, dann wird sich Jesus ganz und gar auf unsere Seite stellen. Deshalb versprach Jesus dieser Gemeinde, weil du dich an meine Aufforderungen gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Also gerade dann, wenn die Christen befürchten müssten, dass ihre Kraft nicht reicht, versprach Jesus ihnen, dass er selbst dafür sorgen wird, dass sie diese Zeit schadlos überstehen werden. Er wird dann die Türe schließen, damit die Versuchung nicht eintreten und die Gemeinde zerstören kann. Jesus wird das tun. Ich denke, wenn man die Christen damals gefragt hätte, ob sie genug stark sein würden, falls die Bedrängnis kommt, da hätten sie mit größter Wahrscheinlichkeit gesagt, nein, sie glauben, sie schaffen das nicht. Die Kraft reicht nicht aus. Sie hätten schon genug zu tun mit dem, was sie jetzt leben. Noch mehr könnten sie nicht verkraften. Aber niemand, weder die Christen in Philadelphia, noch die in Smyrna, noch die in Laodicea, würden das schaffen mit eigener Kraft. Die eigene Kraft genügt nicht. Die beste Vorbereitung auf schwierige Zeiten geschieht nicht dadurch, dass wir viele Bücher darüber lesen, wie es am Ende zugehen wird. Es ist erstaunlich, wie viel Geld in unseren Kreisen mit solchen Büchern verdient wird. Wenn ich jetzt mal mich denke, jetzt würde ich gerne mal etwas reicher werden, dann müsste ich irgendwie so einen Thriller oder irgendein Buch schreiben, wo ich dann irgend beschreibe, wie es dann sein wird, wenn Jesus kommt und wie das alles zu und her geht. Und wenn ich das genug gut formuliere, dann würde ich vielleicht sogar reich. Aber täuschen wir uns nicht. Das ist nicht die Vorbereitung. Wir bereiten uns nicht vor, indem wir 5 verschiedene Bücher lesen, um herauszufinden, wer dann der Antichrist ist schlussendlich. Weil wenn das so wäre, dann würden ja nur hochintelligente Leute schlussendlich das erkennen können und würden das überstehen. Die gerne viel lesen und gerne viel überlegen. Nein! Wir bewältigen diese schwierige Zeit, indem wir heute und jetzt Jesus treu sind. Und wenn wir das sind, wird Jesus selbst dafür sorgen, dass wir bewahrt werden. Ob ich dann den Antichrist sofort erkenne oder nicht, das ist überhaupt irrelevant. Ich werde ihn erkennen. Wenn ich heute Jesus treu bin, dann bin ich tief überzeugt. Ich werde ihn erkennen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass sich Christen viel zu viel mit dem beschäftigen, was wir gar nicht wissen können. Und das vielleicht eh ganz anders ist, wenn es dann kommt. Dabei erwartet das Gott von uns gar nicht, dass wir ihm erzählen können, wie das dann am Ende wird. Dass wir Fachleute sind von der Endzeit. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich mal Gedanken darüber macht und mal ein Buch liest. Aber man muss eins sehen, vorbereitet sind wir, wenn wir heute Jesus treu sind. Weil dann wird er uns bewahren. Und wenn er uns nicht bewahrt, dann sind wir eh verloren. Muss ja niemand glauben, er würde aus eigener Kraft oder er würde geistlich so stark sein, dass er das überwinden könnte. Nein, das geht nicht. Es geht nur, wenn Jesus die Türe schließt, damit diese Versuchung uns nicht frontal trifft. Und das geschieht dann, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast. Ganz einfach. Heute ist die beste Vorbereitung für morgen. Und trotzdem, dass Jesus diese Gemeinde so rühmt und ja, ihr Mut macht, sie aufrichtet, ihr zeigt, dass er die Kraft hat, trotzdem ermahnt er jetzt die Gemeinde noch und sagt, ich komme bald. Das ist mal so eine Ermutigung. Jesus kommt bald. Das ist etwas, was eigentlich zum Herzschlag unseres Glaubenslebens gehört. Das Wissen, dass Jesus kommt. Wir haben einen lebendigen Gott. Er kann jederzeit kommen, egal welche Theorien wir vertreten. Es gibt ja Theorien, da weiß man, er könnte heute nicht kommen. Aber vielleicht kommt er trotzdem heute, trotz unserer Theorien. Weil Jesus kommt, wann er will. Er schließt die Tür auf, wann er will. Und er öffnet sie, wann er will. Also ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Selbst diese Christen mussten aufpassen, dass sie in der Nachfolge nicht müde werden. Jesus bittet sie, an dem festzuhalten, was sie jetzt lebten. Sie sollen so weiterleben, wie sie jetzt lebten. Hören wir das? Sie sollen so weiterleben, wie sie jetzt lebten. Er verlangt nicht, dass sie mehr tun müssten. Nicht so wie bei uns in der Wirtschaft. Dieses Jahr haben wir 10 Milliarden Gewinn gemacht, nächstes Jahr müssen wir 15 Milliarden Gewinn machen und wenn wir nur 10 haben, dann ist das eine Katastrophe. Jesus erwartet von uns nicht eine Steigerung, immer mehr, immer noch mehr, sondern halte, was du hast. Ist das nicht wunderbar? Halte, was du hast. Er erwartet nicht mehr Leistung. Wir müssen nicht noch mehr wachsen. Darf ich mal etwas ganz Kritisches sagen? Es ist so in unseren Kreisen so traditionell fast, dass wir davon sprechen und betonen, dass wir immer, immer wachsen. Und manchmal frage ich mich, wie soll ich jetzt immer, immer, immer noch wachsen? Manchmal habe ich es echt da oben, das immer zu hören, wie ich wachsen muss. Und wie beruhigend ist es einfach von Jesus zu hören, halte, was du hast. Halte, was du hast. Ich habe nichts gegen Wachstum. Aber wir müssen irgendwo auch die Wirklichkeit sehen. Wir können nicht, ich wachse ja auch nicht glücklicherweise, wenn ich 80 werde, 80 Jahre lang. Sonst müssten wir höhere Räume dann noch uns zulegen, wenn man immer wächst. Irgendwann ist man auch als Christ, ergibt es auch diesen Punkt vom Erwachsensein als Christ. Gereift sein. Und wenn man da ist, dann kann man sicher auch noch wachsen oder das eine und andere lernen, aber dann geht es vor allem auch darum, einfach festzuhalten. Halte, was du hast. Bleib treu. Und damit haben wir oft genug zu tun. Und dann sollten wir noch wachsen. Alles miteinander. Und wenn wir das jeden Sonntag hören, wir müssen wachsen, das noch mehr und das noch mehr und das noch mehr, dann muss ich einfach sagen, ja, ich kann gar nicht so leben. Das schaffe ich gar nicht. Ich bin kein Superman. Halte, was du hast, sagt Jesus. Ganz schlicht und ergreifend, halte, was du hast. Das heißt nicht, er sagt nicht, wir sollen nichts tun. Aber wir sollen einfach da treu bleiben, wo wir jetzt sind. Und das lohnt sich. Denn der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er wird seinen Platz für immer behalten. Auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und meinen eigenen neuen Namen. Das wollen wir doch alle. Wir erreichen in großer Schwachheit, mit wenig Kraft, ein großartiges Ziel. Das ist ein Bild dafür, was Jesus hier beschreibt, dass wir in der Gegenwart Gottes einen privilegierten Platz haben werden. Dorthin wollen wir doch alle. Keiner, das ist eigentlich das Wunderbare, keiner von uns, der hier drin sitzt, ist zu schwach, als dass er dieses Ziel nicht erreichen könnte. Keiner. Das Faszinierende an dieser Gemeinde ist, dass wir sehen können, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt. Diese Gemeinde ist der Beweis dafür, dass Gott das, was schwach ist, erwählt und es zum Ziel bringt. Er erwählt nicht nur, was schwach ist und lässt es dann sausen, sondern er bringt es als Ziel. Was nach dem Urteil der Welt umgebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was ihnen etwas gilt. Also Gott hat das Schwache, das Unbedeutende erwählt. Die Christen in Philadelphia waren nicht stark, aber in ihrer Schwachheit klammerten sie sich an Jesus. Sie taten das, was sie tun konnten. Nicht viel, aber das, was sie tun konnten, taten sie. Für den Rest sorgte Jesus selbst. Denn ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er besitzt den Schlüssel Davids und öffnet Türen, die niemand schließen kann, und schließt Türen, die nachher niemand öffnen kann. Und wenn wir in dieser Abhängigkeit von Jesus leben, gilt für uns das, was Gott seinem Volk durch den Propheten Jesaja sagen ließ. Und das finde ich einfach eine perfekte Aussage. Fürchte dich nicht, Israel, du Nachkommenschaft Jakobs, auch wenn du so schwach und hilflos bist wie ein Wurm, den man zertritt. Ich, der Herr, helfe dir, darauf gebe ich dir mein Wort. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Befreier. Das gilt auch für dich und gilt für mich. Bleiben wir einfach standhaft. Halten wir das, was wir haben. Wachsen wir auch. Aber halten wir vor allem das, was wir haben. Und wir werden die Kraft Gottes erleben, dann, wenn wir sie brauchen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für dieses tröstende Wort, das du an diese Gemeinde in Philadelphia gerichtet hattest. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese Christen irgendwo an ihrer Schwachheit, an der fehlenden Kraft daran litten. Und sich vielleicht sogar fragten, ob mit ihnen etwas nicht stimmt. Und du hast ihnen einen wunderbaren Trost zugesprochen. Du hast ihnen gezeigt, dass die Kraft nicht bei ihnen liegen muss, sondern dass die Kraft bei dir ist. Und dass du schon dafür sorgen wirst, dass sie ans Ziel kommen. Du hast sie aber auch herausgefordert, das festzuhalten, was sie hatten, so weiterzuleben, wie sie bis jetzt lebten. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht überforderst, dass du das Schwache erwählt als das, was gering geachtet wird in dieser Welt. Aber du sorgst dafür, dass das, was schwach ist, ans Ziel kommt, und zwar mit deiner Kraft. Wir beten dich an und danken dir. Amen.